da geht es nicht, überhaupt nicht um Schuld. Eher da die Strukturen sichtbar zu machen, die Frauen dazu zwingt, unsolidarisch zu sein.
Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in dieser Episode zu begrüßen. Toxische Männlichkeit. Diesen Begriff haben vermutlich die meisten von uns schon mal gehört und vielleicht das ein oder andere Mal selbst verwendet. Wenn zum Beispiel ein breitbeiniger Mann im Zug vor uns sitzt oder wenn ein Kollege mal wieder glaubt, etwas mansplainen zu müssen. Toxische Männlichkeit wird längst in Büchern, Talkshows und beim Abendessen mit Freunden diskutiert. Aber was ist mit toxischer Weiblichkeit? Gibt es die überhaupt? Und falls ja, was hat es damit auf sich? Diese Frage hat sich auch Sophia Fritz gestellt, als sie zum ersten Mal von diesem Phänomen gehört hat. Toxische Weiblichkeit, das klingt erstmal nicht nach einem Kompliment und schon gar nicht empowernd. Wozu also ein Begriff, der Frauen, die im Patriarchat eh schon den Kürzeren gezogen haben, auch noch in die Kritik nimmt? Ganz einfach, weil wir uns vor allem selbst schaden, wenn wir uns toxisch weiblich verhalten, wenn wir zum Beispiel ständig unsere Wut unterdrücken und stattdessen immer zu lächeln und Ja sagen. Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls Sophia Fritz. Sie ist Autorin und beschäftigt sich in ihrem neuen Buch Toxische Weiblichkeit intensiv mit den Facetten dieses Phänomens. Was mich beim Lesen besonders beeindruckt hat, ist, dass Sophia dabei auch ihre eigenen Prägungen kritisch unter die Lupe nimmt und gleichzeitig einen sehr versöhnlichen Blick auf uns alle wirft. Denn ihr geht es vor allem darum, aufzuzeigen, dass wenn wir uns ein neues feministisches Miteinander wünschen, wir auch unsere eigenen Sozialisierungen in den Blick nehmen müssen. Für mich war Sophias Buch auf jeden Fall sehr eye-opening, weil ich mich in vielen der von ihr beschriebenen Verhaltensweisen wiederfinden konnte. Auch wenn das nicht immer ganz schmerzfrei ist. Aber es lohnt sich, und das übrigens nicht nur für Frauen oder weiblich gelesene Personen, denn toxisch weiblich können wir uns alle verhalten, ganz gleich, ob wir uns als Frauen, Männer oder nicht-binär definieren. Worin sich das zeigt, darüber habe ich mit Sophia gesprochen. Herzlich willkommen, Sophia, hier im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du heute hier zu Besuch bist.
Vielen Dank, ich freue mich total über die Einladung.
Erstmal würde ich sagen, müssen wir eigentlich anstoßen, weil heute ist dein großer Release-Tag. Heute kommt dein Buch raus. Ich würde sagen, cheers.
Cheers.
Sehr gut. Mich würde als allererstes interessieren, es geht in deinem Buch ja um toxische Weiblichkeit. Kannst du dich noch erinnern, wann du zum allerersten Mal von dem Begriff gehört hast und was das vielleicht auch in dir ausgelöst hat?
Mhm. Ich glaube, das erste Mal habe ich den Begriff in so Kommentarspalten gelesen von tendenziell so frauenfeindlichen Accounts, wo ich gemerkt habe, da ist so eine rechte konservative Stimmung dahinter, und ich habe den Begriff gelesen und hatte sofort so ein Unbehagen im Bauch und dachte, warte, irgendwas an dem Begriff stört mich gerade total. Und ich glaube, was mich am meisten gestört hat, war nicht, dass ich den Begriff abgelehnt habe, sondern dass ich ihn nicht zuordnen konnte. Also dass ich für mich in dem Moment nicht ausschließen konnte, dass es, ob es ihn gibt, was er bedeutet und was ich damit zu tun habe.
Und kannst du sagen, was das so, hat das auch etwas sehr persönlich in dir ausgelöst, der Begriff, oder war das erstmal so dann direkt einfach dein Erkenntnisinteresse dann dahinter?
Auf jeden Fall auch persönlich. Also als ich ihn gehört habe, war das einmal so eine Angst davor, dass so ein misogyner Begriff jetzt kommt, praktisch als Gegenbewegung zur toxischen Männlichkeit, die in den letzten Jahren ja popkulturell total da war. Und dass der strukturell gegen Frauen benutzt werden wird. Das war meine Angst so auf einer größeren Ebene. Und auf der persönlichen Ebene war das so, dass ich dachte, ach Mist, ich würde gerne von mir sagen können, dass ich nicht toxisch weiblich bin. Und ich konnte es nicht sagen. Und das habe ich dann in den nächsten Wochen, als ich dann so das Exposé entwickelt habe und auch bei den ersten Kapiteln, habe ich viel mit Freunden drüber gesprochen und sie gefragt, was sie irgendwie von dem Thema halten. Und viele Freundinnen waren erstmal total reserviert. So.
Es ist lustig, dass du sagst, weil mir ist sehr Ähnliches passiert. Ich habe auch einigen Freundinnen und Freunden davon erzählt, dass ich gerade dein Buch lese, das noch nicht erschienen ist, aber dass ich das Thema sehr spannend finde, toxische Weiblichkeit. Und die Reaktionen waren irgendwie so ganz unterschiedlich. Die meisten konnten mit dem Begriff noch nicht so viel anfangen und haben erstmal gefragt, okay, was ist das? Aber einige waren schon so ein bisschen so, okay, ist das jetzt irgendwie so eine Kritik irgendwie? Also richtet sich das jetzt gegen Frauen oder weiblich gelesene Personen?
Total. Ich hatte auch eine, also ich hatte so eine Angst, dass ich missverstanden werde und das zu so einem Pick-me-Buch wird, dass sich so bei Männern einschleimt und sagt, ja, das sind doch die Frauen, ne? Und zum Glück sagt es eine Frau.
Wir sind schuld.
Genau, ja. Genau. Und wir müssen noch ein bisschen mehr an uns arbeiten und noch ein bisschen selbstkritischer werden. So, vielen Dank.
Ist das auch der Grund, weil du schreibst in deinem Buch, dass dir so ein bisschen unbehaglich zumute war, Frauen Toxizität vorzuwerfen?
Ja, das. Und es hatte auch noch einen anderen Grund und den habe ich ganz toll bei Andreas Kemper wiedergefunden. Das ist ein Soziologe, der tatsächlich davor warnt, den Begriff toxische Weiblichkeit zu verwenden, weil er meint, das Toxische wird seit Jahrhunderten tendenziell Frauen zugesprochen. Als Hexe und als Giftmörderin.
Medusa,
genau, die Schlange. Genau, und er sagt deswegen, wenn wir beide Begriffe nebeneinander stellen, haben wir intuitiv das Gefühl, dass das Weibliche viel toxischer ist als das Männliche.
Jetzt hast du dich aber trotzdem entschieden, ein Buch darüber zu schreiben und hast dich intensiv mit toxischer Weiblichkeit auseinandergesetzt. Was denkst du denn oder was war denn so deine Intention? Wieso glaubst du, dass es sich trotzdem lohnt, mit toxischer Weiblichkeit auseinanderzusetzen?
Ich glaube, dass der Begriff so oder so kommen wird. Ich glaube, wir haben popkulturell so viel über Männer jetzt gesprochen und patriarchal toxisch männliche Muster enttarnt und analysiert die letzten Jahre. Wir werden über toxische Weiblichkeit sprechen. Und meine Hoffnung ist, dass wir es feministisch tun und menschenfreundlich tun und es ohne Frauen zu beschämen tun. Und dafür müssen wir den Begriff jetzt einfach proaktiv feministisch prägen und ihn eben nicht rechten Männern überlassen. So, ich will ihn einfach davor haben.
Was denkst du denn, weshalb war überhaupt toxische Männlichkeit als Begriff zuerst da? Also bevor es jetzt, also jetzt kommt sozusagen nach einigen Jahren, in denen toxische Männlichkeit schon viel diskutiert wird, kommt jetzt sozusagen erst seit vielleicht ein paar Jahren der Begriff auf.
Ich kann mir vorstellen, dass toxische Männlichkeit erstmal viel gefährlicher ist als toxische Weiblichkeit, also viel öfter tödlich endet, sowohl für Männer als auch für Frauen. Und gleichzeitig glaube ich, dass er viel leichter zu identifizieren ist. Der Begriff oder das Phänomen leichter identifizierbar ist, weil sich toxische Männlichkeit tendenziell immer über dem Gegenüber verortet, eben in so einem machohaften Gehabe. Und ich habe im Buch geschaut, was ich überhaupt meine mit toxisch und habe dann für mich festgehalten, dass ich mit toxisch alles meine, was so eine Augenhöhe verhindert. Also wo ich mich entweder über oder unter der anderen Person verorte, um von dort aus irgendwie Kontrolle zu gewinnen oder geliebt zu werden oder Macht zu bekommen. Und das können Frauen genauso machen, meistens aber in der unterlegenen Rolle.
Du sagst nämlich auch im Buch, dass du toxische Weiblichkeit eher als eine Notlösung bezeichnest. Wie meinst du das? Hängt das damit zusammen, quasi mit dem, was du eben beschrieben hast?
Auf jeden Fall, genau. Es hängt damit zusammen, dass es eine Antwort ist auf patriarchale Strukturen, in denen eben Frauen über Jahrhunderte verheiratet wurden und als Besitz galten und bis vor wenigen Jahrzehnten noch nicht wählen durften. Also es ist niemand oder jetzt nicht das Geschlecht, also als marginalisierte Gruppe, von der Gewalt ausgeht, sondern in der einfach, in denen so Antworten geschaffen wurden.
Ich glaube, alle fragen sich jetzt oder viele fragen sich jetzt vom Zuhören schon so, mein Gott, was ist das denn jetzt eigentlich genau? Und bevor wir auch noch konkreter darüber sprechen, mit welchen Verhaltensweisen, Mustern du eigentlich toxische Weiblichkeit in Verbindung bringst und setzt, würde mich vorher noch interessieren, man könnte ja jetzt bei dem Begriff toxische Weiblichkeit denken, dass das ausschließlich ein Phänomen ist, was Frauen bzw. weiblich gelesene Personen betrifft. Aber so wie ich dich verstanden habe, ist das eher ein Trugschluss, weil wir alle toxisch weiblich uns verhalten können, oder?
Mhm. Das ist jetzt zumindest meine Haltung im Buch, weil ich gesagt habe, es kommt gar nicht, also überhaupt nicht auf das biologische Geschlecht an, sondern es kommt darauf an, dass wir eben immer noch in einer Gesellschaft leben, die total binär geprägt ist und in der man eben entweder als Mann oder als Frau aufwächst und von außen so gelesen wird und dementsprechend andere Erwartungshaltungen an eingestellt werden. Und ich stelle zumindest in meiner Bubble so fest, dass sich auch total viele Männer tendenziell femininer verhalten, also mit Perlenketten und Röcken tragen, das geht tendenziell in die Richtung. Und ich glaube, dass ich sowohl als Mann, wenn ich mir eben feminine Züge und feminine Prägungen zu eigen mache, genauso in diese Falle von toxischer Weiblichkeit tappen kann. Und als Frau genauso toxisch männlich agieren kann.
ich muss sagen, ich habe, also während ich dein Buch gelesen habe, auch selber sehr, sehr viel natürlich reflektiert, weil ich habe mich permanent gefragt, okay, wo kann ich mich einordnen, worin finde ich mich wieder und nicht nur mich, sondern auch mein persönliches Umfeld. Und dabei ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass ich sowohl in freundschaftlichen als auch romantischen Beziehungen einerseits toxisch weibliche Verhaltensweisen an den Tag lege, als auch, glaube ich, toxisch männliche und wiederum auch männliche Freunde, Partner aus meinem Umfeld das ebenfalls tun, also auch toxisch-weibliche Verhaltensweisen, glaube ich, innehaben. Also wäre zumindest so meine Einschätzung. Und deswegen finde ich das als Phänomen umso wichtiger, dass wir uns damit irgendwie auseinandersetzen, gar nicht aus einer Anklage heraus oder aus einer Kritik notwendigerweise, sondern ja auch, um uns, unser Umfeld, unsere Sozialisierung irgendwie besser zu verstehen.
Total. Super gut, ja.
Wer denkt, dass dein Buch jetzt irgendwie eine rein trockene, analytische Auseinandersetzung eben mit toxischer Weiblichkeit ist, der täuscht sich, würde ich sagen, weil du dich in dem Buch auch sehr viel mit dir selbst auseinandersetzt und auch viel von deinen eigenen Prägungen erzählst, auch sehr Privates teilst. Unter anderem erzählst du, wie dein Ex-Freund dich verlassen hat, vom etwas schwierigen Verhältnis zu deiner Mutter oder davon, dass du bereits eine kleine Schönheits-OP hattest. Und deswegen würde mich interessieren, wieso hast du diesen sehr persönlichen Weg gewählt?
Mhm. Ich habe das ganz bewusst gemacht, weil mir klar war, dass ich, wenn ich über toxische Weiblichkeit schreibe, dass ich es anders machen möchte als das, was bisher zur toxischen Männlichkeit passiert ist. Und dass ich glaube, dass wir eine ganz grundsätzliche Änderung im Diskurs brauchen. Und zwar eine, die mit einem Schambewusstsein arbeitet. Also dass ich genau weiß, wann beschäme ich gerade. Und zwar entweder andere oder mich selbst. Und was ich verhindern wollte, dass ich mit dem Finger auf andere zeige und sage, so, ich decke jetzt mal auf, wo die anderen Frauen alle Fehler haben. Also dafür agiere ich selbst viel zu ambivalent und menschlich und fehlerhaft durchgängig. Und das ist auch okay, aber damit konnte ich auch gut arbeiten und eben sagen, ich bleibe bei mir, ich versuche von mir auszugehen, nicht andere anzugreifen und falls das andere einlädt, sich über ihr Verhalten Gedanken zu machen, dann total gerne. Aber bleibe ich irgendwie bei mir und trotzdem habe ich versucht, ganz viel feministische Literatur mit einzubinden, weil ich ja trotzdem einen sehr begrenzten Blickwinkel habe und da auch total gespannt bin, wie die Debatte in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch ergänzt werden wird, um welche diversen Stimmen auch.
Mir hat das tatsächlich sehr, sehr gut gefallen, so diese, die unterschiedlichen Perspektiven, die du da eingenommen hast. Einerseits eben deine eigene, dann hast du wiederum mit Freundinnen und Freunden dich ja auch zu dem Thema ausgetauscht, die irgendwie zu Wort kommen lassen, dann wiederum eben feministische Literatur mit eingewoben. Und so entsteht wirklich ein, finde ich, Rundumblick, der eben genau das verhindert, was du sagst, eine Wertung, die irgendwie aus deiner Position heraus entsteht, sondern es ist eher eine Art Einladung, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und natürlich irgendwie auch den strukturellen Verhältnissen. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir irgendwie langsam mal ein, weil ich habe mich auch am Anfang gefragt, okay, was ist es denn jetzt genau? Also was ist toxische Weiblichkeit? Weil unter toxischer Männlichkeit verbirgen sich ja auch ganz viele unterschiedliche Muster. Und du hast dein Buch in im Prinzip 5 Kapitel unterteilt, die sich jeweils einem Prototypen widmen. Und zuerst beschäftigst du dich mit dem guten Mädchen, dann kommt die Powerfrau, dann die Mutti, dann kommt das Opfer und schließlich die Bitch. Gab es bei den Prototypen ein Muster, in dem du dich besonders selbst wiedererkennen konntest?
Auf jeden Fall beim guten Mädchen, am allermeisten. Ich glaube auch durch meine christliche Prägung, das ist so tief drin als Reinheit und auch diese Hochzeitskleider, die ja heute noch weiß sind und irgendwie so eine Unschuld implizieren sollen. Das hat mich ganz tief geprägt und ich musste immer wieder aufpassen beim Schreiben, weil das Wort toxisch ja auch irgendwie so eine Sehnsucht nach einer Reinheit impliziert, also nach dem Gegenteil, nach so einem Detoxing. Und da musste ich aufpassen, bei mir selber nicht in so eine Selbstoptimierung zu kommen und zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwie panisch all die toxischen Sachen an mir identifizieren und rausmachen aus meinem System und auslöschen. Und das war das war gar nicht der Sinn dahinter, sondern der Sinn war eher erstmal bewusst zu werden, welche Seiten, welche Anteile, welche Prägungen da in mir agieren und auch zu unterschiedlichen Zeiten in mir agieren, dass ich vielleicht in Gespräch mit so älteren, mächtigen Männern viel mehr auf das gute Mädchen setze, als jetzt im Gespräch mit meinen Freundinnen, wo ich mich sicher fühle. Und da eher, genau, einfach ein Bewusstsein und eine Sprache dafür zu finden.
Ich würde sagen, dann lass uns doch vielleicht mit dem guten Mädchen einsteigen und uns das mal genauer anschauen, was denn an diesem guten Mädchen vielleicht toxisch ist. Gibt es da so bestimmte Situationen oder Verhaltensweisen, an denen dir vielleicht auch bei dir selber auffällt oder bei deinem Umfeld, okay, da kommt jetzt das gute Mädchen aus mir selber oder aus jemand anderem heraus?
Ich habe im Buch einen Satz, wo ich sage, das gute Mädchen kann, so Nettigkeit kann Türen öffnen, aber sie kann halt keine Türen schließen. Also, das gute Mädchen braucht diese Nettigkeit und die Gefälligkeit, um irgendwo einen sozialen Platz zu haben. Und ich glaube, das ist mit so einer ganz tiefen, zumindest bei mir, mit einer ganz tiefen Unsicherheit verbunden, ob man überhaupt eine Daseinsberechtigung hat oder ob man sie sich immer wieder so erarbeiten muss durch so einen liebenswürdigen Auftritt oder durch ein schönes Aussehen und durch so ein Kümmern um andere, um ein Gefälligsein. Und glaube, dass, weil wir nett sein müssen, kann man der anderen Person oder dem anderen guten Mädchen in dieser Authentizität nicht trauen.
Ich fand das ganz interessant. Du hast in deinem Buch auch noch eine weitere Situation geschildert, in der du zwei, ich glaube, männliche Freunde beobachtet hast, wo der eine irgendwie neue Sneaker hatte und der andere ihm einfach direkt ins Gesicht gesagt hat mit so einer, einfach auch so einem Lachen wahrscheinlich, so, hey, ja, ich finde die total scheiße. Und du warst aber in dem Moment perplex und dachtest, okay, sowas würde jetzt in einer Frauenfreundschaft bei mir nicht vorkommen, weil diese Ehrlichkeit da eigentlich nicht so wirklich ihren Platz hat. Und in dem Moment dachte ich, ah, okay, ja, solche Situationen kenne ich irgendwie so ein bisschen auch. Also ich konnte mich in einigen dieser guten Mädchenverhaltensweisen wiederfinden, aber da dachte ich nochmal, oh wow, ja, ich habe das so für mich innerlich, ich glaube, das Kapitel heißt auch I feel you bei dir, so dieses I feel you-Syndrom, wo wir eigentlich im Prinzip eine Art der, ich glaube, du nennst es Intimität performen, die eigentlich in dem Moment gar nicht da ist, einfach um auch sozusagen immer wieder zu zeigen, dass wir miteinander relaten, uns sozusagen anpassen, zeigen, dass wir gut miteinander sind und dass wir auch gut sind. Das fand ich auf jeden Fall total spannend, als ich das gelesen habe.
Mir ist auch vor kurzem nochmal aufgefallen, dass ich glaube, Jungs und Männer Rivalität viel öfter im Spaß üben. Also, dass sie Fußball gegeneinander spielen und so. Und bei Frauen, zumindest bei mir in der Schule, war Rivalität, wenn dann ernst. Und deswegen war es wahrscheinlich umso wichtiger, dass man gut ist miteinander und sich verbündet und sich das auch immer wieder sagt.
Hast du das jetzt sozusagen, wo du dich damit auseinandergesetzt hast, würdest du sagen, es hat sich etwas in dem Miteinander mit deinen Freundinnen und Freunden oder auch generell mit Beziehungen verändert?
Auf jeden Fall. Vor allem mit den Frauen, mit denen ich jetzt mehr über das Buch gesprochen habe oder auch die Lektorinnen, die mich begleitet haben, mit denen habe ich ein ganz, ganz tiefes Vertrauensverhältnis dadurch entwickelt, dass wir eine gemeinsame Sprache jetzt irgendwie haben oder so ein erweitertes Vokabular. Und was mir tatsächlich auch nochmal aufgefallen ist, weil ich habe versucht, in jedem Kapitel auch nochmal die Ressourcen davon klarzumachen. Und das gute Mädchen hat ja unheimlich viele Ressourcen, was Empathie und Einfühlungsvermögen angeht. Ich glaube, dass wir noch viel mehr in Gesprächen diese Empathie und das Einfühlungsvermögen, wenn wir das noch mehr vokalisieren könnten, dass wir eigentlich merken, wenn was nicht stimmt. Ich habe eigentlich ein Bauchgefühl für fast jede Situation, dass ich einen Raum betrete und weiß, welche Person mir gegenüber gerade gut gestimmt ist oder wo eigentlich ein Konflikt ist, den wir gerade beide nicht ansprechen. Das ist 100% da. Und ich glaube, wenn wir den Impulsen öfter folgen würden, sagen, ich komme gerade aus einer Offenherzigkeit, aber ich habe eine Kritik. Also ich glaube, da könnten wir total viel mit machen irgendwie und verändern auch in den Gesprächen.
Ich glaube auch, es würde zwar zu mehr Reibung führen, die man auf der einen Seite irgendwie so als vielleicht unangenehm im ersten Moment wahrnimmt, aber auf der anderen Seite halt zeigt, da sind zwei Individuen, die sich begegnen, die halt irgendwie ihre eigene Identität haben, ihre eigenen Herausforderungen, Probleme, was auch immer, ihre eigenen Themen. Und wenn wir aber immer quasi uns so weit empathisch begegnen, dass wir uns eigentlich auch dann wiederum so weit angleichen einander, dass wir eigentlich miteinander verschwimmen, dann begegnet sich eigentlich nichts mehr wirklich. Und genau. Das ist manchmal so ein bisschen dieses Gefühl, was ich auch ab und zu, jetzt nicht immer, aber ab und zu mal habe, wenn ich irgendwie mich mit vor allem vielleicht auch meiner Freundin treffe und irgendwie das Gefühl habe, okay, wir sind jetzt irgendwie total nett zueinander gewesen, aber irgendwie weiß ich auch gar nicht irgendwie, was bei der anderen gerade los ist und ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat.
Genau,
das hat mir in dem Punkt sehr geholfen auf jeden Fall.
Ja, genau das.
Ja, die Powerfrau, die du als nächstes in deinem Buch thematisierst, die würde wahrscheinlich sowieso jetzt sagen, fuck them all, du musst dich nicht anpassen, du musst nicht relaten, du bist stark, du bist ein Girlboss, zeig ihnen deine Grenzen. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal nach einem nett gemeinten Rat, aber auch der ist, und das zeigst du in deinem Buch auf, toxisch. Kannst du uns erklären, woran das liegt?
Genau, ich habe die Powerfrau aufgegriffen als Begriff, weil ich an mir gemerkt habe, dass es auch ganz viel von der Powerfrau mit Kontrolle für mich zu tun hat. Also ich muss mein Gewicht kontrollieren, ich muss meinen Job kontrollieren, ich muss meine Beziehungen kontrollieren und ich mache das alles, um Sicherheit zu generieren. Aber Sicherheit ist auch nicht Entspannung. Und ich verlasse mich dabei nicht auf andere Personen. Also im Vergleich zum guten Mädchen, wo das gute Mädchen noch sagt, nee, ich habe überhaupt keine Bedürfnisse, sage ich vielleicht als Powerfrau, ich habe Bedürfnisse und ich habe Bock auf eine Machtposition, ich habe Bock auf Karriere. Aber das sind alles Sachen, die ich mir selbst erarbeiten muss und wo ich absolute Perfektion zeigen muss, um irgendwie ein Gefühl von Berechtigung zu haben, hier zu sein. Und das ist so anstrengend.
Ein Beispiel, was du auch im Buch dafür nennst, für die Powerfrau, ist das sogenannte Vanilla Girl. Das sich meist auf Social Media in beige-weißen Farben zeigt, Yoga macht, Kaffee trinkt und Tagebuch schreibt. Das klingt jetzt so per se, würde ich sagen, erstmal nicht toxisch. Und ich, wenn ich so ganz ehrlich zu mir bin, war ich, glaube ich, über einige Zeit auf jeden Fall auch mal so ein bisschen Vanilla. Bin es vielleicht auch heute noch, keine Ahnung. Aber trotzdem siehst du an diesem Verhalten etwas kritisch. Kannst du uns das ein bisschen beschreiben?
Ich war auch 100%, also ich glaube, es gab 2 Jahre, da war mein Zimmer komplett beige. Komplett beige.
Sad beige wird das ja jetzt genannt.
Ja. Genau, ich habe sie aufgenommen in das Buch oder eben nicht sie, sondern irgendwie meine Anteile davon ins Buch mit aufgenommen, weil ich bei mir gemerkt habe, dass bei mir das Bedürfnis ganz oft aus so einer starken Regulationskompetenz auch kam. Also dass ich dachte, ich habe so eine Angst vor Wut, ich habe so eine Angst davor, meine Grenzen zu setzen, dass ich viel lieber andere über meine Grenzen gehen lasse und mich dafür aber danach eine tolle Yin-Yoga-Session hatte, wo ich mich wieder ein bisschen beruhigt habe. Aber bei mir hat das immer noch in so eine Wunde reingespielt, in der ich sage, ich kann mich nicht auf andere verlassen. Ich kann mich anderen nicht zumuten, wenn ich nicht reguliert bin, wenn ich nicht perfekt bin. Und ich habe überhaupt nichts gegen Yoga. Ich mache selber gerne Yoga. Aber ich glaube, dass es uns auch ganz nahe liegt, von der Prägung Yoga zu machen. Und dass vielleicht ein Wutraum auch schön wäre.
Was, glaube ich, ja auch nicht unbedingt mit der Powerfrau in Verbindung gebracht wird, ist wirkliche Solidarität gegenüber anderen. Was ja auch häufig, finde ich, in so Film gezeigt wird. Mhm. Also im Prinzip auch so ein bisschen diese Mean Girls, diese Frauen, die in Konkurrenz zueinander stehen, weil sie alle irgendwie aufsteigen wollen und müssen eigentlich dann eben sich gegenseitig ausstechen. Das ist so dieses Bild, was gezeichnet wird. Mhm. Ist das sozusagen auch ein Teil von toxischer Weiblichkeit, der so ein bisschen der Powerfrau zugesprochen wird?
Auf jeden Fall. Und da würde ich aber sagen, da geht es nicht überhaupt nicht um Schuld, sondern eher da die Strukturen sichtbar zu machen, die Frauen dazu zwingt, unsolidarisch zu sein und auch Glaubenssätze zu verinnerlichen, die sagen, naja, Hauptsache ich gewinne, weil, also mehr kann ich eh nicht tun. So.
Mir fällt es zum Beispiel immer noch schwer, wenn ich zum Beispiel auf neue Frauengruppen stoße, dann ist bei mir sehr, sehr häufig so eine Angst da, oh Gott, ich werde ausgeschlossen oder die könnten mich nicht mögen und all solche Gedanken. Und ich versuche da irgendwie so ein bisschen auf jeden Fall mit zu arbeiten und mich zu fragen, okay, woher kommt das? Wie bin ich da sozialisiert? Was habe ich für Erfahrungen gemacht? Aber ich merke, dass da häufig eine größere Voreingenommenheit ist und Zweifel meinerseits, wenn ich Frauen begegne. Und das ist eigentlich so wahnsinnig schade.
Total, total spannend. Auch mit der männlichen Prägung gibt es ja Figuren irgendwie wie Lucky Luke oder einsame, heroische Männerfiguren. Es gibt irgendwie keine gute Prägung, die sagt, du kannst als Frau einzeln stehen, sondern das ist sofort mit so einer existenziellen Angst verbunden, dass du eben, also dass diese Ausstoßung gleich so eine Vernichtung nahelegt.
Jetzt hast du eben schon gesagt, dass auch die Powerfrau, genau wie das gute Mädchen eigentlich, so die Grundlage ist, sehr viel Selbstkontrolle, Selbstregulation, Anpassung. Das zieht sich so ein bisschen durch. Und auch der nächste Prototyp, den du im Buch besprichst, das ist die Mutti, mit der du auch anfängst, von Angela Merkel so ein bisschen als dein Einstieg im Buch. Fand ich irgendwie auch ganz interessant, weil ja ihr Spitzname immer die Mutti war. Und Mütter werden, also meine Mutter wollte auch nie Mutti genannt werden. Kann ich auch total nachvollziehen. Finde ich irgendwie auch, ist für mich nicht positiv besetzt, der Begriff. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Mütter eben als sehr selbstlos dargestellt werden. Die sich für ihr Kind, für ihre Familie hingibt, aufgibt, selbstlos ist. Und im Buch schreibst du aber, dass die Mutti eigentlich gar nicht so selbstlos ist, wie vielleicht lange Zeit angenommen oder auch von ihr erwartet wurde. Wieso ist das denn so oder woran zeigt sich das?
Ich glaube, die Mutti wäre gern selbstlos. Und ich glaube, wir machen es ihr absolut unmöglich. Also wir lassen sie ja aushungern. Sie muss ja alles machen. Sie muss 24 Stunden auf die Kinder aufpassen und irgendwie jetzt am besten noch arbeiten und auch noch eine gute Partnerin sein und auch noch ein soziales Leben haben. Und ich glaube, das ist in allen Formen von jetzt kapitalistischen, patriarchalen Strukturen einfach fast unmöglich, da nicht an die eigenen absoluten Grenzen zu kommen. Gerade in so einem Kontext von Kernfamilie, wo man jetzt vielleicht auch in der Stadt lebt und gar nicht jetzt auf Großeltern oder ein größeres Netz zurückgreifen könnte für Hilfe.
Also vielleicht jetzt auch, damit das nicht falsch verstanden wird, man muss jetzt keine Mutter sein, man muss kein Kind geboren haben, um sozusagen den Prototyp Mutti zu fallen, beziehungsweise um Verhaltensweisen davon an den Tag zu legen. Du sprichst ja auch im Buch davon, dass du selber zum Beispiel dazu neigst, andere, vor allem in Partnerschaften, Männer zu bemuttern. Ja. Und auch da, muss ich sagen, konnte ich mich immer mal wieder so ein bisschen drin wiederfinden. Gerade so in diesem Gefühl, dass man halt glaubt, aus Selbstlosigkeit oder aus Liebe, aus Zuneigung, dem anderen etwas Gutes tun zu wollen, eine Aufgabe übernimmt. Und dann ist man aber trotzdem, wenn man sozusagen diese Tat vollbracht hat, diese nette Tat, ist man im Nachhinein trotzdem total sauer und wütend. Aber man zeigt diese Wut dann auch gar nicht, sondern ist ja so ein bisschen, ich werde dann so ein bisschen passive-aggressive häufig. Und da habe ich dann auch gedacht, ah, okay, ja, also da kann ich mich so ein bisschen drin wiederfinden.
Das macht total Sinn. Ja, kenne ich auch von mir. Also das Bemuttern, um irgendwie auch eine Situation kontrollieren zu können und zu sagen, wenn ich nur liebenswürdig genug bin und wenn ich diese Aufgabe als Einzige erfüllen kann bei diesem Mann, dann muss er mich behalten. Und ich glaube, es geht immer noch ganz viel um dieses Behaltenwerden und geliebt werden, gesehen werden wollen. Aber das nicht aussprechen, sondern eben so unterbewusst zu versuchen, das zu beeinflussen. Und man kann es nicht aussprechen, weil man mit dieser guten Mädchenprägung überhaupt keine Bedürfnisse haben darf und auch nicht eitel klingen möchte.
Wer ja gar nicht selbstlos ist, ist der letzte Prototyp, den du in deinem Buch erwähnst, nämlich die Bitch. Und die hat vor allem in unserer Gesellschaft gar keinen guten Ruf. Und auch du schreibst in deinem Buch, dass du beim Schreiben über die Bitch auf deine eigene Verachtung gegenüber Frauen gestoßen bist. Was stört dich denn? Oder woran merkst du, dass dich etwas an diesem Prototypen, an der Bitch stört?
Wenn ich mich richtig erinnere, dann beziehe ich das im Buch auf so gemachte Nägel, blondierte Haare, also auf solche angeeigneten Eigenschaften oder so eine Hypersexualisierung auch. Und ich habe gemerkt, dass ich diesen Frauen oder diesem Typ Frau häufig misstraue, weil ich denke, dass sie, also weil ich ihnen einfach unterstelle, dass sie Aufmerksamkeit wollen von tendenziell misogynen Cis-Männern und ich deswegen nicht auf ihre Solidarität mich verlassen kann. Und weil ich ihnen unterstelle, dass sie sich häufig von außen betrachten und gar nicht so sehr im Innen sind und ich ihnen deswegen nicht vertrauen kann. Das habe ich so gemerkt beim Schreiben. Und das, obwohl ich selbst blondierte Haare hatte und auch schon gemacht, also Fake-Wimpern hatte. Also ich bin gar nicht davon, also so, obwohl ich mit drin bin, merke ich dieses Misstrauen in mir. Und ich habe das im Buch auch deswegen transparent gemacht, weil ich glaube, das ist der erste Schritt, um Sachen zu erkennen. Und weil ich das auch in meinen Analysen klar machen wollte, dass ich nicht frei davon bin. Gar nicht.
Ich würde gerne noch einmal kurz einhaken, weil du sagst gerade so, dir ist das dann aufgefallen. Und die Frage ist ja aber so ein bisschen, warum ist da dieser Argwohn? Beziehungsweise, ich kenne das Gefühl auch so. Also so ehrlich möchte ich auch sein, zu sagen, ja, ich ich verurteile das vielleicht sogar manchmal im ersten Moment. Ich merke dann wiederum, ah, okay, das ist irgendwie ein ziemlich oberflächlicher Gedanke, den du da gerade hast, Marilena, hör mal auf damit. Und trotzdem ist dieser Gedanke ja da. Und ich frage mich dabei so, was ist es, was mir daran vielleicht auch Angst macht? Und mir ist tatsächlich einfach nur so durch den Kopf gegangen, dass wir schnell in dem Prototypen der Bitch quasi, das macht uns Angst, weil sie sich erstmal genau diesen Dingen widersetzt, die wir vielleicht als gutes Mädchen gelernt haben, dass sich das nicht ziemt. So.
Ja, absolut. Und ich merke, gut, dass du es nochmal gesagt hast, das merke ich an mir auch. Das habe ich vor dem Buch eher so mit Beschämung von mir selbst gemerkt, dass ich gespürt habe, irgendwas irritiert mich, selbst an sehr feministischen Frauen. Also wenn ich merke, eine Frau ist total wütend, dann irritiert mich das im ersten Moment, weil ich nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Und das finde ich auch so spannend, wie häufig ich mich wohlfühle mit Frauen, die genau die gleiche Good-Girl-Konditionierung haben wie ich. Und ich weiß, ich kann mich auf die verlassen. Ich kann mich auf diese Good-Girl-Prägung verlassen. Das heißt aber nicht, dass ich mich auf den Menschen dahinter verlassen kann. Und das ist so schade für uns irgendwie als Kollektiv, was Vertrauen angeht und Nähe. Und genau, ich habe die Bitch in zwei Kategorien eingeteilt. Einmal die unfeministische Bitch, die eher so aus dem guten Mädchen rauskommt. Das heißt, dass wir eben immer schon gelernt haben, dass weibliche Wut keinen Platz hat, dass wütende Frauen ausgelacht werden oder eben hysterisch sind.
Und auch den Blick, glaube ich, also diesen sexualisierten Blick auf einen selbst.
Genau, dass man den so schlucken muss. Und ich glaube, aus dieser Überzeugung heraus, dass man einfach nicht wütend sein darf, weil man sonst nicht ernst genommen wird, sind auch diese bitchigen Wege in Anführungszeichen entstanden, wie lästern, hinterlistig sein, manipulieren, passiv-aggressiv sein. Das sind alles Wege, die eben nicht mit, also die aus einer tabuisierten Wut heraus entstehen. Und im Gegenzug dazu ist die feministische Bitch ja sehr wütend und sagt, ich arbeite offensiv mit der Wut und ich bin gegen das System.
Weißt du, an wen ich da lustigerweise denken musste? An Shireen David. Auf eine Art. Ich finde irgendwie.
Ja, cool.
War irgendwie so meine allererste Assoziation. Also, die ist so, finde ich, auf die Fresse.
Ja.
Und gleichzeitig, also ja, schon irgendwie so ein sehr sexuelles Wesen. Und was, finde ich, sehr damit spielt, proaktiv und. Aber gleichzeitig eben auch sehr klar macht, wo sie steht. Und irgendwie auch sehr solidarisch, zumindest wäre das mein Eindruck, irgendwie sich gegenüber weiblich gelesenen Personen verhält.
Mhm. Das ist ja spannend.
Aber sorry, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen.
Fein gut. Genau, also deswegen habe ich versucht, diese beiden Wege zu verfolgen. Also einmal den der Wutvermeidung und einmal den der offensiv genutzten Wut in der Bitch. Und auch zu schauen, bleiben wir da stehen? Also ist das der Ziel des Feminismus? In der Wut und auch in der Inszenierung von Macht und in der Inszenierung von Einsamkeit irgendwie stehen zu bleiben? Oder wie kommen wir von dort aus weiter?
Ja, ich finde es spannend. Du sagst eben genau am Ende, wenn du dich mit der Bitch beschäftigst, dass gerade sie das Potenzial hat, im Prinzip alte patriarchale Systeme ins Wanken zu bringen. Und gleichzeitig, wenn ich dich richtig verstehe, geht es jetzt nicht darum, dass wir alle in uns irgendwie die Bitch rausholen müssen. Also sicherlich damit irgendwie so ein bisschen zu spielen oder halt genau sich generell zu hinterfragen, wo kann ich vielleicht mehr Grenzen zu setzen? Okay, cool. Aber eigentlich kann jetzt die Lösung des Ganzen nicht sein, dass es jetzt wiederum darum geht, dass wir uns jetzt optimieren müssen. Sondern eigentlich muss es ja irgendwie anders gelingen, oder?
Genau, und es müssen ja auch immer Strukturen verändert werden. Und also ich bin die Letzte, die sagt, Frauen müssen sich ändern und dann wird das schon alles werden. Das geht einfach nicht. So, wir können unseren Teil machen und ich hoffe, die Männer machen ihren Teil. Und die Strukturen müssen verändert werden, so gesamtgesellschaftlich. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass so eine Offenherzigkeit irgendwie bestehen bleibt, dass wir nicht in die Falle tappen und wieder mit Beschämung arbeiten und uns vielleicht moralisch überhöhen über andere Menschen, auch über Männer, sondern da wirklich in der Menschenfreundlichkeit bleiben. Das wäre mein Ziel.
Vielleicht abschließend, ohne dass das jetzt eben genau in dieser Selbstoptimierungsfalle wieder treten wollen, aber trotzdem fand ich ganz interessant, dass du in dem letzten Teil deines Buches nochmal mit so Fragen arbeitest, die man sich selbst vielleicht aber auch gemeinsam mit anderen stellen kann, um herauszufinden, okay, welche Verhaltensweisen, die vielleicht toxisch weiblich sind, lege ich an den Tag, die mir selber und vielleicht auch den Menschen in meinem Umfeld, vor allem weiblich gelesenen Personen, schaden und um das herauszufinden, dass man sich die stellen kann. Weil ich finde, trotz aller Kritik am System, die absolut berechtigt ist, ist ja manchmal vielleicht trotzdem der erste Schritt eine Form der Selbsterkenntnis, um dann in Komplizinnenschaft mit anderen irgendwie Systeme zu brechen und das Patriarchat abzuschaffen. Aber vielleicht kannst du ja so ein, zwei dieser Fragen, die dir spontan einfallen, mal mit uns teilen. Ich kann dir ansonsten auch gerne dein Buch einmal rüberbringen. Vielleicht
gerne.
Kannst du da ein, zwei Fragen raussuchen, die dir vielleicht auch besonders geholfen haben in dem Prozess?
Ich glaube, was mir, also ohne, ich habe gerade die Fragen noch nicht aufgeschlagen, aber was mir wirklich, oder was mir geholfen hat, ist zu merken, wann ich mich schäme. Das war das Erste, oder das, ich schäme mich so viel. Und Scham finde ich ganz schwierig zu identifizieren. Ich finde Trauer viel einfacher und selbst Wut irgendwie einfacher. Und Scham geht immer gleich in so ein inneres Innehalten, aus dem ich mich schlecht wieder rauswinden kann. Und diese Scham als Information wahrzunehmen und zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse? Also was möchte ich denn gerade? Warum habe ich mich jetzt gerade so und so verhalten? Was war mein Ziel? Oder was war das Ziel von diesem guten Mädchen in mir? Das war das Ziel von der Powerfrau in mir gerade. Und meistens wollten die ja gute Sachen für mich.
Das stimmt. Auch da sich wahrscheinlich wohlwollend irgendwie.
Genau. Und eben nicht,
und nicht mit zu verurteilen.
Genau. Nicht in diese Kritik wiederzugehen. Ich schaue gerade im Buch nach. Also ich habe hier sehr konkrete Fragen wie, wer erhält unbearbeitete Selfies von dir? Und in der Nähe welcher Menschen fühlst du dich am sichersten zum Beispiel? Und ich glaube, das schließt vielleicht ganz gut an das, was ich gerade gesagt habe mit, wenn man die eigenen inneren Anteile nicht beschämt, sondern eben merkt, okay, ich habe mich gerade nicht sicher gefühlt. Und deswegen ist es für mich am sichersten, möglichst nett zu sein. Macht voll Sinn. So. Und dann kann ich mich ja fragen, ob ich das weiter so machen möchte oder welche Ressourcen ich brauche, damit ich das nicht mehr machen muss in Zukunft.
Vielen, vielen Dank, Sophia, auch fürs Teilen. Und wer weitere dieser Fragen gerne sich damit beschäftigen möchte, der kann ja oder die kann dein Buch lesen, was eben ab heute verfügbar ist. Und ich kann es jedem und jeder nur ans Herz legen. Aber erstmal vielen, vielen Dank, Sophia, hier für deine Zeit und für das schöne Gespräch.
Super gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Sophia gefallen hat, dann teilt es gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Und falls ihr meine Arbeit finanziell supporten wollt, könnt ihr das ganz einfach via Steady oder indem ihr mir einen Betrag eurer Wahl an paypal.me/sinneswandelpodcast schickt. Unter allen UnterstützerInnen verlose ich dieses Mal ein Exemplar von Toxische Weiblichkeit. Also schaut am besten in den Shownotes vorbei, da findet ihr alle Infos und Links zur Folge. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.